Wir sind daran, das Johannesevangelium fortlaufend zu studieren und kommen heute zu Kapitel 7. Der Herr Jesus wiederum am Laubhüttenfest in Jerusalem. Wir lesen vielleicht Abschnitt um Abschnitt, weil das Kapitel sehr lang ist. 53 Verse. Beginnen wir mal mit Johannes 7, Verse 1 bis 9. Es ist ganz interessant, im Johannesevangelium zu sehen, die Bedeutung der jüdischen Feste. Wir hatten schon in Kapitel 2 das Passafest, das erste während den 3 Jahren öffentlicher Predigttätigkeit des Herrn, Johannes 2, Vers 13. Und das Passa der Juden war nahe und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Dann hatten wir in Johannes 5 wieder ein Fest. Johannes 5, Vers 1, wer liest?
Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem.
Ja, der Mehrheitstext, der sogenannte Majority-Text, also die Mehrheit der griechischen Handschriften, hat hier nach diesem war das Fest der Juden. Und das weist hin auf das Laubhüttenfest, das man im Judentum schlicht als Hachag, das Fest, bezeichnet hat. Und auch im Alten Testament. Es ist das 7. der 7 Feste des Herrn nach 3. Mose 23. Also das begann im Frühjahr mit dem Passafest, das war das erste. Dann das Fest der ungesäuerten Brote. Das Fest der Gerstenerstlinge. Und dann das Pfingstfest. Schließlich das Neujahrsfest. Und im Herbst und darauf der Yom Kippur, der große Versöhnungstag, und dann kam das Laubhüttenfest. Das gewissermaßen diesen ganzen Festzyklus, der immer vom Frühjahr bis Herbst dauerte, abschloss und krönte. Darum hieß es das Fest, weil in dem Laubhüttenfest gewissermaßen all diese Feste des Herrn vereinigt worden sind. Und so haben wir also hier das Laubhüttenfest. Johannes 2, das erste Fest. Johannes 5, das 7. Fest. Dann, letztes Mal hatten wir Johannes 6 vor uns. Wer liest Vers 4?
Es war aber das Passanahe, das Fest der Juden.
Jawohl. Da haben wir jetzt nun wieder eine neue Passafeier. Und die steht ja in Verbindung, wie wir das letztes Mal gesehen haben, mit den Gerstenerstlingen. Und darum spielt dann hier in der Vermehrung der Brote für die 5000 Männer das Gerstenbrot eine wichtige Rolle. Und der Herr erklärt, dass er das Brot aus dem Himmel ist und so weiter. Das war die Botschaft in Kapitel 6. Und jetzt, Kapitel 7, haben wir wieder ein Fest. Vers 2, es war aber nahe das Fest der Juden, die Laubhütten. Also das erste, das siebte, das erste und jetzt wieder das siebte Fest. Also irgendwie merken wir schon, Passa und Laubhüttenfest sind sehr bedeutsam für das Johannesevangelium und seine Botschaft. Und noch etwas sollten wir beachten. Ab Johannes 7 geht es ums Laubhüttenfest. Und alles Weitere hängt damit zusammen bis Kapitel 10, Vers 21. Ist also alles verknüpft mit dem Laubhüttenfest. Und wir werden sehen, in all den Reden und was da vorkommt, Gespräche, Ereignisse, alles ist da verknüpft mit den besonderen Ritualien des Laubhüttenfests. Also das zu sehen, hilft wirklich die Botschaft des Johannesevangeliums auch besser zu verstehen. Nun wird da Gleich gesagt, der Herr, Vers 1, wollte nicht in Judäa wandeln, weil die Juden ihn zu töten suchten. Und dieses Thema spielt dann im Weiteren noch eine Rolle. Der Herr geht dann schließlich doch eben zum Fest nach Jerusalem hinauf. Und diese Mordabsichten spielen dann hier wieder neu eine Rolle. Worauf nimmt das Bezug? Die Juden wollten ihn töten. Wo hatten wir schon Mordabsichten gefunden im Johannesevangelium?
War das nicht im Zusammenhang mit dem Taufen, den unterschiedlichen Taufen, die Johannes der Täufer?
Nein, das hat nicht, da gab es noch nicht mit Mord. Aber Kapitel 5, nach der Heilung des Gelähmten von Bethesda, und zwar lesen wir Johannes 5, 15. Wer liest?
Bei mir ist es 16. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte.
Ja, noch weiter.
Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater bewirkt bis jetzt und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil nicht nur allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte.
Jawohl. Also diese Mordabsicht, die hier in Johannes 7 erwähnt wird, nimmt Bezug auf den Konflikt beim letzten Laubhüttenfest. Ja, so sind die Laubhüttenfeste miteinander verknüpft. Also es geht hier weiter, was in Johannes 5 eben schon begonnen hat. Da müssen wir auf diese Beziehung von Kapitel 5 und 7 achten. Nun, die Brüder des Herrn machen ihm den Vorschlag, er soll doch hinaufgehen und eben sich sehen lassen. Sie hofften auf Publikum wirksames Tun des Herrn, aber dann wird erklärt in Vers 5, sie dachten ebenso weltlich, weil sie selber gar nicht gläubig waren. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Also mit Brüdern sind gemeint die Halbbrüder des Herrn, das ist klar. Der Herr Jesus war durch eine Jungfrau geboren, wie Matthäus 1, Lukas 2, sogar durch einen Arzt beglaubigt, bezeugt. Aber Maria und Josef hatten danach weitere Kinder. Und wir können das kurz aufschlagen in Matthäus 13, da werden auch verschiedene Namen erwähnt. Matthäus 13, 55. Wer liest?
Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder heißen Jakobus und Joses und Simon und Judas? Und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Woher hat dieser denn das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm.
Ja, danke. Also hier werden sogar vier Brüder namentlich erwähnt. Zwei kennen wir besonders gut aus der Bibel. Welche?
Jakobus und Judas.
Jawohl. Warum Jakobus?
Jakobusbrief und Judas Brief.
Ja, also die kamen später zum Glauben. Und Jakobus hat sogar als Ältester in der Gemeinde in Jerusalem eine besonders führende Rolle gespielt. Darum wird er in der Apostelgeschichte öfters erwähnt. Und auch Paulus nennt ihn in Galater 1 Jakobus, der Bruder des Herrn. Er war also nicht einer der 12 Apostel, aber hatte als Ältester in Jerusalem eine ganz wichtige Stellung. Er ist der Autor, wie gesagt, des Jakobusbriefes. Und an wen richtet sich übrigens der Jakobusbrief?
An die Fremdlinge in der Zerstreuung.
An die 12 Stämme in der Zerstreuung, jawohl. Petrusbrief an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Jakobusbrief an die 12 Stämme. Also er hatte unter den an Christus glaubenden Juden einen überörtlichen besonderen Dienst, nicht nur auf Jerusalem bezogen. Darum schreibt er auch an die in der Zerstreuung, an alle 12 Stämme. Und Judas, woher kennen wir den weiter? Judasbrief. Ja, das ist der Autor des Judasbriefes. Dort sehen wir auch im Judasbrief, der Autor zählt sich nicht zu den Aposteln, aber er verweist seine Leser auf die von den Aposteln gesprochenen Worte, dass sie darauf hören sollen, zählt sich aber selber nicht zur Gruppe. Das ist dieser Judas. Die sind also erst später zum Glauben gekommen. Ja?
Ich habe noch eine Frage. Dieser berühmte Jakobusweg bis Compostela in Nordspanien wird ja dem Bruder, diesem Bruder Jakobus des Herrn zugerechnet. Oder ist das nur eine Legende?
Das ist nur eine Legende. So wie, wie das ja auch mit verschiedenen Marien im Neuen Testament gemacht ist, dass zum Beispiel Sainte Marie de la Mer in Südfrankreich, da wird ja auch behauptet, dass da zwei Marien seien dort angekommen mit dem Schiff. Das ist natürlich alles Legende, das mit der biblischen Geschichte nichts zu tun hat. Aber Jakobus ist als historische Persönlichkeit, Jakobus der Bruder des Herrn, auch außerhalb der Bibel bekannt. Zum Beispiel Josephus Flavius, dieser jüdische Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, schreibt mit Hochachtung über Jakobus. Also der war im Judentum wirklich ein Begriff, im Judentum des 1. Jahrhunderts. Aber damals eben noch nicht gläubig. Und der Herr sagt, wenn sie sagen, er soll jetzt hinaufziehen, Vers 6, meine Zeit ist noch nicht da. Also er hört nicht auf seine Brüder, wenn sie sagen, was er tun soll. Genauso wie er das auch nicht getan hat bei seiner Mutter. Erinnern wir uns an die Hochzeit von Kana. Sie haben keinen Wein. Das ist zwar ein reiner Aussagesatz, grammatikalisch formal, aber vom Sprechakt her ist das ein Befehl. Ja? Also, dann musst du jetzt eingreifen. Und der Herr sagt, was haben wir miteinander zu schaffen, Frau? Also er wollte nur auf den Vater im Himmel hören, nicht auf Maria. Nur auf den Vater im Himmel, nicht auf seine Brüder. Und damals gehörten sie quasi noch zum alten Lager. Vers 7, wer liest das?
Die Welt kann euch nicht hassen. Mich aber hassen sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind.
Jawohl, sie gehörten zu dem, was die Bibel bezeichnet als die Welt. Und sie mussten sich, an Jakobus, an Judas, sie mussten sich bekehren, um in das Reich des Lichts kommen. Aber damals gehörten sie zur Welt. Jetzt Vers 8 ist ganz wichtig für das weitere Verständnis. Wer liest?
Geht ihr hinauf zu diesem Fest, ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt.
Jawohl. Steht das in allen Bibeln so?
Noch fehlt bei mir.
Ja? Das ist schon ein Unterschied, oder? Ich gehe nicht zu dem Fest hinauf. Aber ich habe ein Problem. Nachher geht er ja zum Fest hinauf. Ja, und ich gehe nicht zum Fest hinauf, ist auch nicht vereinbar mit der Gesetzestreue des Herrn. Galater 4 lehrt ja, dass der Jesus wurde geboren von einer Jungfrau unter Gesetz. Können wir das lesen? Galater 4. Vers 4. Wer liest?
Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau,
geboren unter Gesetz, damit er die loskaufe, die unter Gesetz waren.
Jawohl. Also, geboren unter Gesetz. Der Herr Jesus hat sich durch seine Menschwerdung, oder mit seiner Menschwerdung hat er sich dann unter das Gesetz gestellt. Er wurde auch beschnitten am achten Tag, Lukas 1, und hat all diese Gesetze eingehalten. Und darum ist er auch zu den Festen hinaufgegangen. 2. Mose 23 und andere Stellen sagen ja deutlich, dass alle Männlichen in Israel mussten zu den obligatorischen Festen nach Jerusalem hinaufziehen. Das war erstens, welches Fest war obligatorisch von den sieben?
Passafest.
Zweitens Pfingsten und drittens Laubhütten. Also das war nicht freigestellt. Und darum hat der Herr wirklich gesagt, ich gehe nicht hinauf. Es ist wieder mal ein Beispiel zwischen Mehrheitstext und Minderheitstext. Der Mehrheitstext hat, ich gehe noch nicht hinauf. Und das ist in Übereinstimmung mit dem weiteren Text und ist auch in Übereinstimmung mit der Gesetzestreue des Herrn. Er hat sich unter Gesetz gestellt und hat das Gesetz auch eingehalten. Nicht so in der überzogenen Art und Weise der Pharisäer, sondern so wie er selber, als der Gott Israels, das Gesetz gemeint hat, als er es Israel gegeben hat. Aber wichtig ist, der Herr Jesus wurde unter Gesetz geboren und darum, wenn es heute Christen gibt, die argumentieren, ja, er hat den Sabbat eingehalten, er hat diese jüdischen Feste gefeiert, warum feiern wir dann diese Feste nicht in unseren Gemeinden? Ja, die Argumentation ist völlig falsch. Er ist unter Gesetz geboren, auf dass er die loskaufte, welche unter Gesetz waren. Also kann man nicht argumentieren von den Evangelien her, hier, der Herr hat den Sabbat eingehalten, also Christen sollten den Sabbat einhalten. Völlig, völlig verkehrt. Er war unter Gesetz, aber die Gemeinde steht nicht unter Gesetz. Das ist der deutliche Unterschied. Aber er war dem Gesetz treu in allem und darum ist er hinaufgegangen. Aber nicht so früh, wie seine Brüder das wollten. Er ging etwas später dann hinauf. Und zwar eben gleichsam in incognito, kann man sagen, ja? Vers 10. Nicht offenbarlich, sondern gleichsam im Verborgenen. Und das hing eben damit zusammen, weil immer noch dieser Mordversuch hängig war vom letzten Laubhüttenfest, Johannes 5. Das führt aber dazu, dass auf dem Fest, wo also die Juden aus dem ganzen Land gekommen sind nach Jerusalem, dass da das große Diskussionsthema war, wer ist Jesus Christus? Lest nochmals, und lesen wir jetzt ab Vers 10 und weiter. Also um die Mitte des Festes, Mitte der Woche, beim Laubhüttenfest, das dauert ja immer sieben Tage, da begann nun der Herr Jesus plötzlich aus der Verborgenheit herauszutreten und er fing an zu lehren im Tempel. Die führenden Juden, das heißt hier, da verwundern sich die Juden, wir haben das schon früher gesehen, im Johannesevangelium ist der Ausdruck die Juden immer eine Bezeichnung für die führenden Juden. Auch schon in Vers 11. Die Juden nun suchten ihn auf dem Fest. Das sind immer die führenden Juden. Oder Vers 13. Niemand jedoch sprach öffentlich von ihm aus Furcht vor den Juden. Dabei waren ja, das waren ja alle Juden, ja? Aber aus Furcht vor den Führern des Volkes. Ihn hörten fragen sich, wie besitzt dieser Gelehrsamkeit, der er doch nicht gelernt hat? Wie soll man das verstehen? Wie?
Studiert waren die doch und geschult?
Ja, klar. Also er hatte kein Formalstudium gemacht. Und Sie staunen, er war nie ein Rabbinerschüler. Es war zwar üblich, dass jüdische Kinder als Kinder schon in den Synagogen, da wo sie waren im Land, dass sie lernten lesen und schreiben. Muss man sich mal vorstellen. Und als man bei uns noch nichts wusste von Schreiben, oder? Das Nibelungenlied als älteste deutsche Quelle etwa, die wir haben, stammt etwa aus dem 7. Jahrhundert, nicht wahr? Aber das war damals schon üblich, dass Jungs lesen und schreiben konnten. Und das Lehrbuch war die Bibel, die Tora, das Alte Testament. Übrigens war die Lesefähigkeit in Israel auch schon früher, Jahrhunderte früher, sehr stark verbreitet in Israel im Vergleich zu den anderen Völkern. Man hat das in der Archäologie so in den letzten Jahren sehr deutlich, sehr schön belegen können. Man hat ja aber Hunderte von Siegeln gefunden in Israel mit Aufschrift des Besitzers und so weiter. Und man hat auch in Jordanien und Libanon und so weiter hat man Siegel gefunden. Aber statistisch, was man in Israel findet, was man außerhalb von Israel findet, ist so drastisch ein Unterschied. Also so übermäßig viel in Israel und im Vergleich dazu findet man so wenig rundherum. Und das macht deutlich, dass das Lesen und Schreiben im Alltag in Israel sehr verbreitet war, auch schon in der Königszeit. Also vor der babylonischen Gefangenschaft, kann man sagen, im ersten Jahrtausend vor Christus. Und woher kommt diese Mächtigkeit im Lesen und Schreiben? Die Motivation war die Bibel, das geschriebene Wort Gottes. Das war die große Motivation, dass auch der normale Mensch lesen und schreiben konnte, damit man eben Gottes Wort in schriftlicher Form lesen konnte. Also das so als Hintergrund. Aber ein theologisches Formalstudium hatte der Herr Jesus bei keinem Rabbiner absolviert. Und darum wundern Sie sich, wie besitzt dieser Gelehrsamkeit, der er doch nicht gelernt hat.
Sie erwähnten eben, die Jungen wurden auf die Rabbinerschulen. War das den Mädchen verboten oder machte man es nur nicht?
Nein, es war einfach... Es war nicht verboten, also auch Mädchen konnten die Tora lernen, aber es war üblicher, eben dass die Jungs das machten. Aber schon als Kinder lernten sie das. Und damit hatte natürlich dann jeweils der Vater in der Familie auch die größere Aufgabe der Unterweisung. Gut. Nun sagt der Herr Jesus im Blick auf seine Lehre, ein ganz wichtiges Wort. Vers 16, liest das nochmals jemand?
Da antwortete ihnen Jesus und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun wird, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selber rede.
Jawohl, auch da haben wir eine ganz wichtige Aussage. Wie kann man wissen, ob Jesus Christus die Wahrheit sagt? Und der Herr sagt, wenn jemand den Willen Gottes tun will, dann wird er eine innere Gewissheit bekommen, um zu wissen, dass das aus Gott ist. So wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Also das Ganze... Damit ein Mensch zum Glauben kommt und überzeugt wird, dass die Bibel Gottes Wort ist, da kann man viele Argumente bringen. Es gibt viele Argumente. Aber das garantiert keine Bekehrung. Also ich habe das so eindrücklich erlebt. Ich hatte einen Mitschüler, einen liberalen Juden, der sagte mir, ich würde auch nicht glauben, auch wenn alles stimmt. Das war ein offenes Wort. Aber Das zeigt, es ist nicht eine Frage des Verstandes, der Vernunft. All diese Fragen haben wir dauernd diskutiert und durchgearbeitet. Aber es ist letztlich eine Frage des Willens. Will ich mich vor Gott beugen oder nicht? Und darum, wenn jemand seinen Willen tun will, also auch bereit ist, sich vor Gott über seine Schuld zu beugen, dann bekommt er von Gott dieses innere Zeugnis durch den Heiligen Geist, dass das die Wahrheit ist. Und das ist eine sehr wichtige Sache, das haben auch die Reformatoren allgemein sehr betont, wie Calvin und so. Sie haben gesprochen von dem Testimonium Spiritus Sancto Internum, das innere Zeugnis des Heiligen Geistes. Römer 8, da wird das im Blick auf die Gläubigen heute so schön umschrieben. Römer 8, Vers 16. Wer liest vor?
Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, dass wir Gottes Kinder sind.
Jawohl. Man kann übersetzen, zeugt mit oder bezeugt unserem Geist. Und das ist auch wieder interessant, der Geist des Menschen, der in Verbindung mit Vernunft, Intelligenz steht, wird nicht ausgeschaltet durch Gottes Geist. Aber der Geist Gottes bezeugt dem Geist des Menschen, zum Beispiel die Gotteskindschaft. Und so bekommt jemand, der wirklich bereit ist, Gottes Willen zu tun und bereit ist, auch seine Schuld vor Gott aufzudecken, der bekommt von Gott diese innere Gewissheit, dass das die Wahrheit ist. Ich glaube, wir können die Bibel in so vielen Bereichen können wir nachvollziehen, dass es die Wahrheit ist. Wir können zeigen, wie sich die Prophetie erfüllt hat. Wir können zeigen, wie die Bibel historisch zuverlässig ist. Aber da könnte einer immer sagen, ja, aber alles habt ihr noch nicht nachweisen können. Ja, natürlich nicht. Weil die Archäologen graben ja nur das Allerwenigste aus, dass es auszugraben gäbe. Und kommt dazu, das, was in der Erde noch erhalten ist, das ist das Allerwenigste von dem, was es mal gegeben hat. Und sogar von dem, was ausgegraben ist, ist nur ein Teil ausgewertet. Ja, gut, aber wir können sagen, da wo wir nachprüfen können, da können wir sehen die Wahrheit der Bibel. Aber wir können gar nicht alles nachprüfen, weil wir menschlich so beschränkt sind. Und wie kann der Mensch dann zur völligen Überzeugung kommen, dass die Bibel vom ersten Satz in 1. Mose bis zum letzten Offenbarung 22 wirklich die Wahrheit ist? Das geschieht durch dieses innere Zeugnis, das der Heilige Geist gibt. Aber es ist nicht ein Zeugnis, ein Sprung ins Dunkle und der Verstand muss weg, sondern der Heilige Geist bezeugt unserem Geist. Und das kann man nicht machen. Und wenn jemand sich bekehrt, ist man ganz eigentümlich, der hat Zweifel gehabt und so weiter. Und plötzlich ist es für ihn völlig klar, die Bibel ist Gottes Wort. Und das ist Gottes Werk im Herzen. So wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist. Ganz wichtig. Aber der Punkt ist, der Knackpunkt ist nicht der Verstand des Menschen, sondern der Wille des Menschen. Seinen Willen tun will. Und dann nimmt der Herr in dieser Auseinandersetzung Bezug wieder auf die Heilung vom letzten Jahr. Und zwar begründet er, schaut mal, Mose hat im Gesetz die Beschneidung verordnet. Und die Beschneidung führt man auch durch an einem Sabbattag. Oder wenn ein Kind so geboren wird, dass dann der achte Tag, die Beschneidung muss ja nach dem Gesetz am achten Tag erfolgen, auf einen Sabbat fällt, dann hat man das nicht verschoben, sondern hat man diese Medizinerarbeit, das muss ja ein Spezialist sein, der das macht, der Mohel, der Beschneider, der muss das wirklich können. Er macht das auch an einem Sabbat. Und der Herr sagt, und ich habe diesen Gelähmten, der 40 Jahre gelähmt war, im Teich Bethesda, habe ich am Sabbat gesund gemacht. Und das ist eine Sünde. Und so führt er sie ad absurdum. Also, quasi eine Operation durchführen, wo Blut fließt, das kann erlaubt sein am Sabbat, aber die Heilung am Sabbat, und er hat ja gar nicht gearbeitet, er hat ihm gesagt, steh auf, das soll nicht erlaubt sein. Und darum sagt der Herr, Vers 24, richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet ein gerechtes Gericht. Aber die Volksmenge, Vers 20, die wird ja lästerlich. Die Menschen sagen da, du hast einen Dämon. Wer sucht dich zu töten? Die waren nicht informiert, was im Jahr davor abgegangen war, am Lauhüttenfest. Und da denkt man, was hat der? Der spricht da von Ermordung und so. Aber die Jerusalemiter, die Bewohner von Jerusalem, die wussten ein bisschen mehr. Und das kommt in Vers 25 zum Tragen. Wer liest da nochmals?
Es sagten nun einige von den Bewohnern Jerusalems, ist das nicht der, den sie zu töten suchen?
Aha, die wussten noch, was abgegangen war. Aber da die Leute, die von Berne gekommen waren, die wussten nichts. Aber die Jerusalemiter fragen sich jetzt, haben die Führer jetzt plötzlich erkannt, dass das doch der Messias sein muss? Dass die ihn einfach so öffentlich reden lassen im Tempel? Der Christus, das ist der griechische Ausdruck für der Messias. Also es ist nützlich, wenn man im Neuen Testament liest, dass man öfters, wenn steht Christus, wieder Messias einsetzt. Dann merkt man, das ist ein Titel, nicht einfach ein Name. Also in Wahrheit erkannt, dass dieser der Messias ist. Vers 26. Aber dann haben sie ein Problem. Wie kann das der Messias sein? Wir wissen ja genau, wo hier er ist. Aus Nazareth, Familie von Maria und Josef, Zimmermann, diese Brüder. Aber sie erwarten, dass wenn der Messias kommt, dass seine Herkunft geheimnisvoll sein soll. Wenn aber der Christus kommt, so weiß niemand, wo hier er ist. Und auf diesen Einwand nimmt dann der Herr in einer weiteren Tempelrede Bezug, Vers 28. Wer liest nochmals?
Jesus nun rief im Tempel, lehrte und sprach, ihr kennt mich und wisst auch, woher ich bin. Und ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, den ihr nicht kennt. Ich kenne ihn, weil ich von ihm bin und er mich gesandt hat.
Jawohl, ja, das reicht schon. Also, er nimmt darauf Bezug, ihr wisst, woher ich bin. Ist alles klar? Nein. Seine Herkunft war sehr geheimnisvoll. Natürlich ist er in der Familie von Maria und Josef aufgewachsen, aber durch eine Jungfrau geboren. Und er ist der Sohn Gottes, der aus der Ewigkeit in unsere Welt gekommen ist. Seine Herkunft war effektiv geheimnisvoll. Aber diese Aussage führt erneut dazu, dass man ihn verhaften will. Vers 30. Aber es gelingt nicht. Einfach, weil das Timing Gottes noch nicht so weit war. Weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Aber jetzt geschieht so etwas in der Volksmenge. Viele kommen zur Überzeugung, das muss der Messias sein. Wer liest nochmals Vers 31?
Viele aber von der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen, wenn der Messias kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun als die, welche dieser gesagt hat.
Jawohl. Also, sie sind wieder überzeugt, all die Zeichen, die er getan hat, und ganz besonders eben dieses Zeichen, das Johannes ausgewählt hatte, um ausführlich beschrieben zu werden, Johannes 5, die Heilung des Gelähmten zu Bethesda. Das hat also viele überführt, das muss der Messias, wenn der Messias kommt, soll er irgendwie noch mehr tun, als was der schon gemacht hat. Das reicht. Aber das erzürnt natürlich die Führerschaft. Vers 32. Wer liest?
Die Pharisäer hörten die Volksmenge dies über ihn murmeln, und die Pharisäer und die hohen Priester sandten Diener, damit sie ihn greifen möchten.
Jawohl. Also, das wird ihnen schon mulmig, wenn jetzt plötzlich die Volksmenge beginnt zu kippen. Jetzt wollen sie polizeilich eingreifen. Wenn es da heißt, die hohen Priester, was ist damit wohl gemeint? Wie viele hohen Priester gab es?
Ein.
Nur ein? Warum steht dann hier die hohen Priester?
Damals gab es zwei.
Ja, also die gleichzeitig lebten. So, oder?
Also einer war im Amt und einer war der Vorgänger.
Genau. Annas war der Vorgänger und dann sein Schwiegersohn Kaiaphas. Aber nur Kaiaphas war im Amt. Aber es ist ganz nützlich zu wissen, dieser Ausdruck hoher Priester in der Mehrzahl muss im Neuen Testament immer wieder übersetzt werden mit die führenden Priester. Das waren also nicht nur, weil darin ist enthalten der hohe Priester im Amt, aber die ganze führende Priesteraristokratie auch. Und da gab es zum Beispiel einen ganz besonderen Rat von etwa ungefähr 14 Priestern, das waren die Ratsleute. Also der oberste Priesterrat unter dem hohen Priester. Und zu dem gehörte einer, den wir aus der Bibel gut kennen.
Nikodemus.
Nein, der war einer der Obersten. Archon, Oberster, meint jemand, der zum Sanhedrin, zum obersten Gerichtshof gehört. Aber wer war...
Gamaliel.
Nein, das war ein führender Rabbiner, der auch zum Sanhedrin gehörte.
Nikodemus.
Wurde schon gesagt. Das war einer der vom Sanhedrin, einer der Herrscher. Nein. Das war ein normaler, gewöhnlicher Priester.
Josef von Arimathea.
Ja. Lukas 23, Vers 50. Wer liest?
Und siehe, ein Mann mit Namen Josef, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann.
Ja, und dieser Ausdruck Ratsherr, Buleutes im Griechischen, der bezeichnet nicht ein Mitglied des obersten Gerichtshofes, sondern das ist ein Ausdruck, den wir auch im Talmud finden, und der bezeichnet diesen Priesterrat unter dem hohen Priester, diese 14. Dazu gehörte dieser Josef von Arimathea. Das war also einer der höchsten Priester im Tempel. Aber jetzt hier einfach allgemein, wenn steht die hohen Priester, dann sollte man das in dem Sinn auffassen, die führenden Priester. Zusammen mit den Pharisäern, sie schicken ihre Diener. Und oft im Neuen Testament bezeichnet der Ausdruck in den Evangelien an manchen Stellen bezeichnet der Ausdruck Diener die Tempelpolizei aus dem Stamm Levi. Also es gab eine levitische Tempelpolizei, das waren die Wächter an den Toren, und die mussten für Ordnung sorgen im Tempel. Und darum, die hohen Priester schicken ihre Diener, sie schicken die levitische Tempelpolizei, um den Herrn zu verhaften im Tempel. Ja, und der Herr weiß, nach dem Plan Gottes ist er jetzt einfach noch eine kleine Zeit da. Vorher können sie noch nichts machen. Vers 33. Und dann wird er weggehen und sie werden ihn nicht mehr finden. Und das hat dann unter den führenden Juden zu Erstaunen geführt. Was hat der für Projekte? Will er etwa in die Zerstreuung der Griechen gehen? Der Ausdruck Zerstreuung ist auf Griechisch Diaspora und bezeichnet was? Wir haben den Ausdruck schon heute verwendet. Die Diaspora ist?
Diese Diaspora ist, wenn beispielsweise früher in Deutschland evangelische Christen mitten in einer katholischen Umgebung
jawohl, lebt. Also außerhalb ihres Gebietes.
Ja.
Das ist aber ein sekundärer Gebrauch. Denn das Wort Diaspora verwendete man früher in welchem Zusammenhang?
In der Zerstreuung.
Von wem?
Juden.
Juden in der Zerstreuung. Also Juden, die nicht im Heimatland wohnen, sondern im Ausland, das sind Juden in der Diaspora. Also alle Juden heute im Ausland, ob sie in New York sind oder wo auch immer, die sind in der Diaspora. Und es gab eben damals schon viele Juden, die in der ganzen Mittelmeerwelt lebten und Handel trieben. Und nun, wenn er sagt, ich gehe weg und ihr werdet mich suchen und mich mehr finden, fragen sie sich, hat er vor, nun von Israel wegzugehen zu den Juden, die unter der griechisch sprechenden Welt wohnen, in die Zerstreuung der Griechen gehen und die Griechen lehren. Was bedeutet denn das? Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Aber der Herr nimmt Bezug auf seinen Tod und dann seine Himmelfahrt. Ja, fahren wir weiter. Vers 37.
Ich habe noch eine Frage zu Vers 28 erwähnt. Warum steht da, Jesus nun rief im Tempel, dann komm er bei mir, lehrte und sprach. Was rief er im Tempel?
Also dieses Wort, das da folgt, das zugleich eine Belehrung war, ihr kennt mich und wisst auch, woher ich bin. Ja. Und er erklärt, dass eben seine Herkunft geheimnisvoll ist.
Nee, ich wunderte mich nur über den Begriff, er rief.
Ja, und darauf soll man besonders achten. Wenn der Herr ruft in der Bibel, dann handelt es sich um ein ganz besonders wichtiges Wort. Also ich habe in meiner Bibel das speziell angestrichen, Jesus nun rief. Und wir kommen gleich jetzt wieder darauf zu sprechen, Vers 37, nochmals.
Ich habe auch noch eine Frage. Bei Levi?
Ja?
Ich habe auch noch eine Frage. Die Mutter von Jesu, Maria, und ich nehme auch an, Josef wusste doch, woher Jesus kam.
Ja.
Und im Volk, wir hatten doch sicher auch in der Familie darüber gesprochen. Also müssten doch auch die Geschwister von Jesu das gewusst haben.
Ja, das wussten sie, aber es heißt ja nicht, dass sie das in Frage stellten oder so, nur Kapitel 7, Vers 5 sagt, sie glaubten nicht an ihn. Aber man kann so vieles wissen und trotzdem das nicht im Herzen im Glauben aufnehmen. Also die waren wirklich an der Quelle und waren doch nicht gläubig. Das ist das Geheimnisvolle. Wie kommt ein Mensch zur Bekehrung? Man kann alles wissen und trotzdem sich nicht bekehren und nicht glauben. Und so war das eben auch in diesem Fall. Aber von Jakobus und Judas wissen wir, dass sie später zum Glauben gekommen sind. Ja?
Ich habe eine Frage, und zwar zu Vers 33 folgende. Das heißt, da sprach Jesus zu ihnen. Meinten wir jetzt da direkt die Pharisäer und Hohenpriester, weil er ja sagt, dahin, wo ich gehe, könnt ihr nicht kommen. Ich würde damit nicht automatisch sagen, ich gehe zum Vater im Himmel und dahin könnt ihr nicht kommen. Das heißt, die Pharisäer und die Hohenpriester gehen automatisch in die Hölle. Kann man das nicht so sehen?
Ach so, ja gut, er spricht sie schon an, aber er will damit sagen, dass sie gewissermaßen zurückbleiben hier auf Erden. Sie können nicht ihm nicht nachgehen. Aber er drückt sich etwas verschlüsselt aus. Er sagt nicht, ich gehe zum Vater. Ja?
Darum löse er, dass er das meint.
Ja, klar.
Das meint er sicher.
Das meint er ganz bestimmt, aber es ist mehr dieses, könnt ihr nicht hinkommen. Ich meine, aus den Führenden kamen ja auch Menschen zum Glauben, wie zum Beispiel ein Nikodemus. Und schließlich wird er dann doch zu ihm kommen, aber damals noch nicht. Der Herr ging und niemand konnte ihm da folgen. Aber ein Nikodemus konnte später folgen. Darum ist es dieses, könnt ihr nicht hinkommen, nicht so absolut, dass es quasi auf das Verlorengehen Bezug hätte.
In Matthäus 23 sagt man das ja auch nicht, nur Strafrede.
Ja, aber auch selbst dort in der Strafrede ist es noch nicht definitiv. Das heißt, wenn jemand Buße tun würde, könnte noch gerettet werden. Also die Strafrede, diese Weherufe in Matthäus 23 sind so, doch noch, haben noch einen Bezug zur Gnade. Also wer diese Wehe annahm zur Umkehr, konnte noch, hat noch eine Chance, ja.
Eine Frage zu den Griechen, sind es eigentlich pauschal die Heiden jetzt, oder sind es wirklich die Griechen jetzt in dem Moment gemeint?
Moment schnell.
Ich
Johannes 7, 35, ja.
Ein Römerbrief in meiner Augen, ich kriege ihn eigentlich allgemein als die Heiden.
Jawohl, genau. Ja, also hier ist es, sind es schon die Griechen, das heißt die griechisch sprechenden Nichtjuden. Und wenn er sagt, also in die Zerstreuung der Griechen, das heißt es in die Zerstreuung, wo die Juden bei den griechisch sprechenden Römern wohnen. Ja. Und wenn es aber heißt, und die Griechen lehren, dann würde das eben mit einschließen, eben die Heiden lehren.
Wussten die Juden damals allgemein, dass der Herr Jesus nicht der Sohn Josefs war?
Es war so, sein Geschlechtsregister war zugänglich. Es war ja so, dass im Prinzip jeder Jude war in ein Geschlechtsregister verzeichnet. Wir sehen, als die Juden zurückkamen von Babylon, Esra 1 und 2, da gab es Juden, die hatten kein Geschlechtsregister mehr. Und die wurden dann vom Priestertum ausgeschlossen, bis sie ihr Register finden würden. Also das war eine Katastrophe, wenn jemand kein Geschlechtsregisterverzeichnis hatte. Und im Normalfall hatte jeder das und die wurden in Jerusalem aufbewahrt. Also wenn jemand im Judentum da auftrat und irgendwie von sich reden machte, dann wurde automatisch sein Geschlechtsregister kontrolliert. Und wenn da etwas nicht sauber war, hätte man ihn sofort als inkompetent weggetan. Und darum war von dem Herrn jedenfalls bekannt, dass er aus dem Haus Davids war, aus der Königslinie. Nur, wenn man das Geschlechtsregister von Josef nahm, er stammte von David ab. Das Geschlechtsregister von Maria, sie stammte auch von David ab. Denn ihre Linien haben sich ja getrennt nach David. Salomos Linie führte zu Josef und Nathans Linie führte auf Maria. Also 1000 Jahre zurück waren die verwandt. Und so hat man also jedenfalls gewusst, dass er aus dem Haus Davids war. Aber was die Jungfrauengeburt anbetraf, das war natürlich etwas, das nicht allgemein geglaubt wurde. Und darum in Johannes 8 nehmen sie auf diesen Punkt in lästerlichster Weise Bezug.
Vers 41.
Ja, lies mal.
Ihr tut die Werke eures Vaters. Sie sprachen nun zu ihm, wir sind nicht durch Hurerei geboren. Wir haben einen Vater, Gott.
Jawohl. Das ist eine Anspielung auf seine wunderbare Geburt. Und darum eben, man kann nicht sagen, das war allgemein geglaubt. Aber was allgemein bekannt war und niemand in Frage stellen konnte, das war seine Herkunft aus der Linie Davids. Sowohl über Josef als auch über Maria. Ja, lies vor. Ja, gut, wobei, da ist natürlich der Punkt drin, sein Vater ist absolut richtig, denn in gesetzlicher Hinsicht war der Herr ein Sohn Josefs. Denn er war ja der Pflegevater. Und damit hatte der Herr eben auch Anrecht auf sein Geschlechtsregister, und zwar auf die Königslinie. Da war er also juristisch Anrecht hatte er auf die Linie, obwohl er nicht ein biologischer Nachkomme von Josef war. Ja, es ist Zeit für die Pause. Bis 20 nach. Da wurde das Wasser oben eingegossen, wenn jemand dürstet und trinkt. Und dann unten ging es heraus, kam der Strom unten raus. von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also es nimmt genau darauf Bezug. Und ein Gefäß ist in der Bibel wiederholt ein Bild des menschlichen Körpers. Ja, zum Beispiel 2. Korinther 4, um nur ein Beispiel zu nennen, können wir das aufschlagen. Vers 7, da geht es um den Lichtglanz des Evangeliums, das Gläubige im Herzen haben. Und dann heißt es, Vers 7, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Also dieser Schatz, der Lichtglanz des Evangeliums im Herzen, das haben wir in irdenen Gefäßen. Das ist der menschliche Körper, wird hier mit einem Gefäß verglichen. Und so nimmt also der Herr Bezug, dass in ihm dieses Wasserschöpfritual seine Erfüllung findet. Denn wer zu ihm, der Messias, kommt und trinkt, der wird gerade das erfahren, dass nicht nur er dieses Wasser bekommt, sondern dass er wieder ein Segen wird für andere. Aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes erklärt nun, was dieses Wasser bedeutet. Wer liest Vers 39? Johannes 7.
Dies aber sagte er von dem Geiste, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollte, denn der Geist war noch nicht, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war.
Ja, war noch nicht, im Sinn von war noch nicht da, ja? Also, er deutet das Wasser auf den Heiligen Geist. So wie das die Rabbiner eben gemacht haben. Ich zitiere aus dem rabbinischen Buch Rut Rappa, Kapitel 4. Und dort heißt es, und warum wird es dort ausgießen, Shoeva genannt? Die rabbinische Antwort, weil sie dort den Heiligen Geist ausgossen, wie es heißt, und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Ja? Also da sehen wir, wie das im Judentum verankert war. Und ganz klar sehen wir das auch in Jesaja 44, 3. Verstehen wir diese Tempelgebräuche. Wer liest?
Denn ich werde Wasser auf das dürstige gießen und Ströme auf das dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meine Segen auf deine Sprösslinge.
Ja, also da haben wir Wasser gießen und dann ich werde meinen Geist ausgießen. Schön parallel, ja? Und gerade im Blick auf die Regenzeit, die, wenn es normal ging, nach dem Laubhüttenfest einsetzte in Israel. Also das Laubhüttenfest, Oktober. Und nach dem Fest sollte dann der Frühregen fallen. Und so war das eben auch, dieses Ausgießen, gewissermaßen auch der Ausdruck der Dankbarkeit, dass Gott nun den Regen bringen wird. So wie Jesaja 44, 3. Ich werde eben das Wasser ausgießen, den Regen auf das Trockene, ein Bild des Heiligen, der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und der Herr Jesus erklärt, diejenigen, die an ihn glauben, an diesen umstrittenen Messias, die werden den Heiligen Geist bekommen. Und nun sagt er aber hier, gleich wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Auf welche Schriftstelle beruft er sich da? Ja, ich höre es schon. Hesekiel 47, das haben wir ja vor einiger Zeit durchgenommen, müssen wir gar nicht mehr nachlesen. Ja, wir haben ja Hesekiel 40 und folgende, die Beschreibung des Endzeittempels im tausendjährigen Reich. Und dort heißt es ja, dass aus dem Tempel wird eine Quelle entspringen. Und schließlich wird dieses Wasser zu einem Fluss werden, und zwar zu einem Doppelfluss. Der eine Arm geht dann ins Mittelmeer und der andere Arm geht hinunter ins Tote Meer. Und das Tote Meer wird dann gesund werden. Und da haben wir einen Bezug darauf. Der Herr vergleicht nun also hier den Körper des Gläubigen mit dem Tempel in Jerusalem. Ganz entsprechend 1. Korinther 6, Vers 19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Und der Herr sagt, von dessen Leib werden Ströme, Mehrzahl lebendigen Wassers fließen, nicht ein Strom. Und das ist, hat eben Bezug auf Hesekiel 47, wo wir diesen Ausdruck haben, Nachalayim, der Doppelfluss, Doppelstrom. Das sind zwei Ströme. Also da macht der Herr Jesus aus dem Hesekiel-Tempel, der eine wörtliche Erfüllung finden wird in der Zukunft, eine geistliche Anwendung bereits für die Gläubigen heute.
Bei mir ist hier noch eine Fußnote, ein Hinweis auf die Offenbarung.
Ja, das kommt daher. 21,6. 21,6.
Ja.
Nicht 22.
Das ist ein Doppelhinweis. 21,6 und 22,17.
Ja, klar. In, können wir aufschlagen?
21,6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will den Dürstenden aus den Quellen des Wassers, das des Lebens gegeben, umsonst.
Jawohl, und dann 22,17.
Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst.
Jawohl. Und da haben wir eben auch diesen Ausdruck lebendiges Wasser.
Ja.
Ja? Wie hier in Johannes 7, 37. Aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was bedeutet das lebendiges Wasser? Ist das ein spezielles Wasser oder fließendes Wasser? Quellwasser. Der hebräische Ausdruck, den man noch heute braucht in der Sprache, Mayim Chayim, lebendiges Wasser, bedeutet Quellwasser.
Das Gespräch des Herrn Jesus mit der Frau am Brunnen, dort wird ja verschieden übersetzt, aber es ist offenbar kein Quellwasser, sondern ein Brunnen, der Regenwasser sammelt.
Ja, also sie schöpft ja aus dem Brunnen und der Herr sagt, ich könnte dir lebendiges Wasser geben.
Aber da sagt sie, wie willst du mir lebendiges Wasser geben, da du nicht einmal ein Schöpfgefäß hast?
Ja gut, für sie ist es, du willst mir etwas Größeres geben ich meine, eben, hier ist ein Brunnen und du hast nicht mal ein Schöpfgefäß. Also wie willst du überhaupt Wasser geben, hast kein Schöpfgefäß und dann erst noch qualitativ noch höher stehendes Wasser, frisches Quellwasser. Aber für sie war das nicht irgendwie ein geistlicher Ausdruck, sondern Mayim Chayim war ganz klar das Quellwasser damit gemeint. Und im Hesekiel-Tempel wird ja dieses Wasser aus der Quelle im Allerheiligsten, aus dem Felsen, entspringen. Darum ist es eben lebendiges Wasser. Und das wird hier gedeutet auf den Heiligen Geist, der die Gläubigen erfrischt. Das ist die Wirkung des Geistes. Er erfrischt sie, indem er sie hinweist auf die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Ja?
Das wollte ich nochmal hören.
Also, war das?
Ja, dass das eigentlich, ich denke immer so, das Quellwasser in uns ist, wenn wir Gottes Wort weitergeben.
Oder ja, ganz genau nicht. So können wir anderen wieder zu einer Erfrischung sein. Also das Gegenteil von einer Belastung. Ja? Es gibt Gläubige, es gibt eine Belastung für andere, aber der Herr möchte uns weiterführen, sodass wir eine Erfrischung werden für andere. Nun, noch etwas in Offenbarung 7. Können wir aufschlagen. Da sieht ihr Johannes, diese unzählbare Schar von Menschen, die aus allen möglichen Völkern, Sprachen und Nationen sich während der großen Drangsalszeit nach der Entrückung bekehren werden. Also Menschen, die bis zur Entrückung das Evangelium noch nicht gehört haben, und die werden sich noch bekehren. Und dann sieht er sie, wie sie am Ende der großen Drangsalszeit, aus dieser Zeit der Not herauskommen, und sie kommen zum Tempel in Jerusalem. Offenbarung 7, Vers 9. Wer liest?
Messias, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist vor unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm.
Weiter.
Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Ja, also hier seht ihr eine unzählbare Schar aus allen Völkern und die haben Palmen in den Händen. Nun, zum Laubhüttenfest kamen alle mit einem Palmenwedel. Also hier sieht er effektiv, dass Menschen, die zum Laubhüttenfest kommen. Und dann ist noch interessant, aus jeder Nation. Am Laubhüttenfest gab es das Opfer von 70 Stieren. So vorgeschrieben in 4. Mose 28. Jeden Tag wird die Anzahl vorgegeben. Und wenn man alles zusammenzählt, gibt es 70 Stiere über die ganze Woche. Und die Rabbiner haben erklärt, die Zahl 70 ist die Zahl der Völker dieser Welt. Denn nach der Sintflut, die Nachkommen von Noah, Sem, Ham und Japhet, werden ja in 1. Mose 10 in der Völkertafel zusammengefasst. Da findet man 70 Namen. Und das ist gewissermaßen die Gedenktafel Gottes: Ich vergesse die Völkerwelt nicht. Auch wenn ich nun Abraham als Stammvater des auserwählten Volkes herausführen werde, aber die Völker der Welt bleiben mir am Herzen. Und so haben die Rabbiner erklärt, diese 70 Stiere sind gewissermaßen ein Opfer im Blick auf die ganze Welt, auf alle Nationen. Und jetzt kommen die aus jeder Nation, Stämmen und Sprachen und Völkern mit dem Palmwedel da in Offenbarung 7.
Aber woher weiß man, dass das der irdische Tempel zu Jerusalem ist? Was gibt es da für
Beweise? Wir lesen weiter. Vers 13. Wer liest?
Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir: Diese, die mit weißen Gewändern gekleidet sind, wer sind sie? Und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind es, die aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel.
Ja, da haben wir den Tempel.
Ja, ist der Thron Gottes?
Der Himmel ist es doch, oder?
Aha, die Frage ist, ist das eine Szene im Himmel oder auf der Erde? Ja? Es ist so, wir lesen, sie stehen vor dem Thron, ja? Vers 9. Stehend vor dem Thron und vor dem Lamm, ja? Und in Vers 11 heißt es, und alle Engel standen um den Thron her. In der Offenbarung wird unterschieden, da gibt es Menschen, die sind auf der Erde, die stehen vor Gott, vor seinem Thron. Und die im Himmel, die sind um seinen Thron her. Und zwar, ich kann das noch zeigen an einer anderen Stelle, Offenbarung 14. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber doch, um das zu klären, das ist wichtig. Wer liest Offenbarung 14,1 und folgende?
Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm die 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vielen Wassers und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielten. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied erlernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren.
Jawohl. Also, die die sind auf dem Berg Zion, auf der Erde, und dann hört man ja aus dem Himmel, Vers 2, eine Stimme, also nicht eine Stimme im Himmel, ja, sondern eine Stimme aus dem Himmel, die sind auf Erden, aber von ihnen heißt es in Vers 3, und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen. Ganz gleich wie in Offenbarung 7. Auch da sind es also Menschen auf Erden. Und die kommen nun eben zum Tempel. Sie dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Das ist noch etwas Interessantes. Das einzige Fest im Tempel, das Tag und Nacht dauerte, war das Laubhüttenfest. Der Tempeldienst war sonst immer tagsüber. Das letzte Opfer wurde dargebracht um 3 Uhr nachmittags und mit dem kam dann der Gottesdienst zum Abschluss. Aber das einzige Fest, das 24 Stunden dauerte, nicht obligatorisch nachts, aber wer gehen wollte, der war der Gottesdienst auch nachts. Da kommen wir dann bei Johannes 8 noch ausführlich darauf zu sprechen. Das einzige Fest war das Laubhüttenfest. Und hier steht, sie dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Wieder ein Hinweis, das ist das Laubhüttenfest. Ja?
Ich verstehe noch was nicht. Und zwar, wir wissen ja, dass nach der Entrückung das Heil wieder zurückgeht auf die Jude. Und dass sich an sich ja von der Heide niemand mehr bekehren kann. Und sind jetzt die 144.000 und die es jetzt hier geht in 7, 1 bis 8. Es müssten ja dann andere sein, die Auserwählte aus Israel, als die in Vers 9, weil es heißt,
ja,
große Volksmenge aus allen Nationen. Aber das wird ja bedeutet dann wiederum nach Vers 14, die ja die Kleider gewaschen haben, dass sich die ja bekehrt haben.
Ja, natürlich.
Aus den Nationen.
Ja, also es ist falsch zu sagen, nach der Entrückung bekehren sich keine Nichtjuden mehr.
Ist das falsch?
Das ist falsch. Aber in einer wichtigen Einschränkung, in 2 Thessalonicher 2, dort steht, wenn der Antichrist kommt, dann sendet Gott mit ihm eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie alle der Lüge glauben, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Und sie werden verloren gehen. Das heißt also, diejenigen, die das Evangelium gehört haben, aber nicht Wohlgefallen gefunden haben an der Wahrheit, die werden sich mit dem Kommen des Antichristen verhärten. Und die werden alle der Verführung anheimfallen. Das heißt also, jemand, der das Evangelium gehört hat vor der Entrückung, wird sich nach der Entrückung der Gemeinde nicht mehr bekehren können. Aber wir haben 6 Milliarden Menschen auf Erden heute und 2 Milliarden haben das Evangelium noch nie gehört. Und weitere 2 Milliarden haben es noch nie richtig gehört. Und solche Menschen werden nach der Entrückung sich noch bekehren können. Das ist ein Trost. Und denn hier heißt es, eine unzählbare Schar aus jeder Nation, allen Stämmen und Völkern und Sprachen, die werden sich bekehren. Aber wichtig, halten wir daran fest, entgegen den Finalebüchern, mit der Entrückung kann jemand, der das Evangelium gehört hat, sich nicht mehr bekehren. Und darum ist es so wichtig, wenn wir evangelisieren oder persönliche Gespräche haben, dass wir immer wieder darauf hinweisen, jetzt kann man sich bekehren. Wenn die Entrückung, und die kann jederzeit geschehen, stattfindet, dann ist die Gnadenzeit vorbei. Für die, die es gehört haben, aber nicht für die anderen. Ja?
Mitternachtsruf habe ich kürzlich gelesen. Die sagen, 2. Thessalonicher 2 beziehe sich auf den Zeitpunkt, wo das Zeichen des Antichristen angenommen wird oder nicht angenommen wird. Wer sich dann dafür entscheidet, dieses Zeichen anzunehmen, für den gelte dann 2. Thessalonicher 2, der sei dann diesem Geist des Irrwahns verfallen.
Ja gut, aber dort steht, wir müssen das aufschlagen, dass wirklich dass diejenigen, die die Wahrheit nicht annehmen wollen,
ja, bis zum Zeitpunkt, wenn der Antichrist sich offenbart hat und man muss sich entscheiden, ob man sein Zeichen annimmt oder nicht.
Aha, ja, aber schlagen wir doch mal auf, wie es genau formuliert wird.
Wo?
2. Thessalonicher 2,
ja,
2. Vers 9. Da geht es um die Ankunft des Antichristen. Liest jemand 9 bis 12?
Ihm, dessen Kommen aufgrund der wirksamen Kraft des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller trügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben. Damit alle gerichtet werden, der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit.
Ja, also hier wird das ganze Problem mit dem Zeichen des Tieres gar nicht erwähnt, genannt. Das kommt in Offenbarung 13. Hier geht es einfach darum, dass Gott schließlich als Verführung schicken wird, den Antichristen mit seinen ganzen Zeichen und Wundern. Und zwar für die Menschen, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie gerettet werden.
Aber diese Zeichen und Wunder geschehen ja dann, wenn der Antichrist geoffenbart ist.
Ja, genau.
Und der Prophet.
Als falscher Prophet wird er diese Zeichen vollbringen, ja.
Das wäre ja während der großen Trübsal. Das wäre nicht vorher.
Ja, und auch schon davor.
Inmitten der Trübsal würde er sich als Gott ausgeben.
Ja, wenn er sich in den Tempel setzt. Aber er kommt gewissermaßen als der weiße Reiter in Offenbarung 6 auf dem ersten, Pferd, in weiß mit der goldenen Krone, siegend auf das er siege. Und so wird seine ganze Verführungskampagne schon vor der großen Drangsal beginnen. Aber eben hier wird es dargestellt als ein Gericht Gottes über die Menschen, die die Wahrheit nicht angenommen haben.
Aber diese Zeichen und Wunder, die hier in Thessalonicher 2 geschildert werden, die geschehen ja erst in der Mitte der großen Trübsal. Nicht schon vorher.
Ja.
Hier wird doch deutlich gesagt, weil diese Zeichen und Wunder geschehen, verfallen sie dem Antichristen.
Ja. Aber ich denke, dass der Antichrist eben dadurch, dass er seinen Siegeszug schon vor der großen Drangsal beginnt, eben schon beim ersten Siegel. Die große Drangsal beginnt erst mit dem siebten Siegel. Also dass seine Wirksamkeit und sein Erfolg wird eben schon vorher da sein. Und Gott schickt ihn als erstes Gericht der Siegelgerichte, eben als Gericht über die Menschen, die die Wahrheit gehört hatten, aber sie nicht angenommen haben, um errettet zu werden. Also effektiv so ein Bruch, wie so ein Ende wie bei dem Pharao in Ägypten, wo Gott beim siebten Mal hat Gott das Herz des Pharao verhärtet. Vorher hat er es gemacht, sechsmal. Beim siebten Mal hat Gott das als ein Gericht vollzogen. Und eben auch hier, der Antichrist kommt, aber so als ein Gericht Gottes, damit die Menschen verführt werden. Aber nur eben die Menschen, die die Wahrheit nicht schon vorher annehmen wollten und die Chance gehabt hätten.
Aber zwischen der Entrückung und der Offenbarung des Antichristen verläuft eine unbestimmte Zeit.
Ja.
Nach der Entrückung kommt er nicht sogleich.
Der Antichrist muss nicht, das erste Siegel muss nicht am Tag der Entrückung beginnen. So meinst du, oder?
Ja. Das ist eine gewisse Zeit.
Ja,
klar. Wir wissen nicht, wie lange.
Eine Zeit X.
Und in dieser Zwischenzeit können sich da keine bekehren, die die Botschaft vor der Entrückung schon gehört haben.
Gut, es ist natürlich ein bisschen hypothetisch, weil man sagen muss, wie viel Zeit ist, macht dieses X aus? Das können wir ja nicht sagen. Das wird nirgends definiert. Und es kommt dazu, der Heilige Geist wird weggehen als die Kraft, die das Böse zurückhält. Das wird ja gerade in 2. Thessalonicher 2 gesagt. Der zurückhält, bis er aus dem Wege ist. Also das heißt,
sofern er in den einzelnen Gläubigen lebt.
Ja, genau.
Aber der Heilige Geist als solcher wirkt auch.
Ja klar, aber ich meine, hier wird doch gesagt, mit dem Weggehen des Heiligen Geistes ist gewissermaßen der zurückhält, aus dem Weg. Und dann kommt es zu einer Eskalation des Bösen, das Gott so zulässt und eben schickt als ein Gericht. Und daraus folgt, dass die Ereignisse sehr schnell ablaufen werden. Darum kann man nicht irgendwie als X zwischen Entrückung und erstem Siegel, sagen wir, 50 Jahre so einschieben, sondern die Dinge müssen sich überschlagen. Und wir haben ja in den vergangenen Jahren erlebt, wie schnell die Weltgeschichte plötzlich gehen kann. Das Domino, als der ganze Osten zusammenkrachte, eins nach dem anderen. Wir kamen fast nicht mehr mit. So schnell gingen die Ereignisse. Aber das wird erst recht der Fall sein, wenn der Heilige Geist nicht mehr in der Gemeinde wohnt, wie seit Pfingsten, und damit eben auch nicht mehr so zurückhalten wird, wie er das getan hat. Und darum muss man sagen, auf die Entrückung wird die Offenbarung des Antichristen sehr schnell erfolgen, und das ist Gottes Ziel, diejenigen, die nicht glauben wollten, dass die verführt werden.
Aber die Zeichen und Wunder, die geschehen erst während der 7 Jahre.
Mindestens
ja,
die...
Ich habe mal eine Frage, bitte. Die Stelle da in Mitternacht, ob es nicht vielleicht so sein kann. Im Thessalonicher Brief wird ja nicht gesagt, dass die nicht glauben können, weil Gott jetzt den Satan mit Zeichen und Wundern sendet, sondern weil sie nicht geglaubt haben. Deswegen sendet der Herr den Satan. Und damit sie dann verführt werden, dann wäre es ja völlig egal, wie viel Zeit da vergeht. Wenn man das in der Reihenfolge sieht, die in der Schrift genannt ist. Weil sie nicht geglaubt haben, sendet Gott den Teufel mit den Irrtümern, mit den Wundern. Aber nicht so, dass sie nicht glauben können, weil er den Teufel sendet, sondern weil sie nicht geglaubt haben, kommt er. Und dann ist es egal, wann das geschieht und wie viel Zeit da vergeht. Kann das so sein?
Ja, und es kommt dazu, dass in Offenbarung 13 wird nicht gesagt, dass die Wundertätigkeit auf 3,5 Jahre beschränkt ist. Also das totalitäre Wirken des ersten Tieres wird auf 42 Monate beziffert, ja, in Offenbarung 13. Und dann das Tier aus der Erde wird einfach beschrieben als... wie es das erste Tier unterstützt und wie es Wunder vollbringt, aber es wird nirgends gesagt, dass die Wunder nur auf 3,5 Jahre beschränkt sind. Und darum ist davon auszugehen, dass mit dem Auftreten des Antichristen, erstes Siegel, bereits die Verführung losgeht, aber die erreicht dann ihren Höhepunkt in den 3,5 Jahren der Drangsalszeit. Aber mich dünkt, da liegt eben doch ein ganz wichtiges praktisches Element drin, dass wir eben immer wieder betonen, Menschen oder auch Kindern, die in der Familie das Evangelium hören, es ist ernst, dass man sich jetzt bekehrt, wo man die Gelegenheit hat und das nicht hinausschiebt. Und das ist so schade in den Finale-Büchern, dass dort von Tim LaHaye, dass dort eine Geschichte erzählt wird, wie ein Pastor, der nicht bekehrt war, nach der Entrückung sich dann bekehrt. Und das nimmt gerade diesen Punkt die Spitze. Aha, dann geht es im schlimmsten Fall dann immer noch nachher. Aber da sollen wir betonen, nein, es ist so, wie im Gleichnis der 10 Jungfrauen. Die 5 waren bereit und gingen ein zur Hochzeit, die Türe wurde geschlossen und die anderen gingen dann schon noch auf die Suche nach dem Öl. Aber als sie kamen, die Türe war verschlossen. Es war zu spät. Also dieser Punkt des zu spät Seins, der wird kommen und das müssen wir schon festhalten. Aber drum, die Frage kam ja auf mit Offenbarung 7, warum können sich da Leute aus den Heidenvölkern bekehren in der Drangsalszeit? Jawohl, aber das sind eben die nicht schon vorher die Chance hatten. Ja, noch ganz kurz zurück, dass wir so etwas abrunden können. Johannes 7. Nein, Offenbarung 7, wir sind nicht ganz fertig. Das will ich noch mindestens zu Ende bringen. Wir haben nämlich die Verse 15 bis 17 noch vor uns. Offenbarung 7, Vers 15, wer liest?
Darum sind sie vor dem Thron in Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und wer auf dem Throne sitzt, wird sein Zelt über ihnen errichten.
Ja, nochmals eine Antwort. sind die auf der Erde oder im Himmel? Sie sind auf der Erde und der Thron Gottes ist über ihnen. Sieht man's? Sie sind nicht im Himmel. Vers 16.
Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten. Noch wird je die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn ja, das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu Quellen der Wasser des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen.
Ja, das ist doch schön.
Das spricht aber eher für den Himmel, gell? Weil die Sonne scheint ja auf der Sonne.
Ja, aber die Sonne wird... das heißt nicht, die Sonne wird nicht mehr auf sie fallen, im Sinn von sie mit ihrer Gluthitze belasten. Noch irgendeine Glut. Das hängt wieder mit dem Laubhüttenfest zusammen. Wann ist das Laubhüttenfest? Im Herbst. Nachdem die orientalische Sonnenglut alles verdorrt hat, ja, im Sommer. Und dann kommt das Laubhüttenfest, ein Fest, wo bereits ein angenehmer Wind, erfrischender Wind weht in Jerusalem. Ja, also die heiße Zeit der Not ist vorbei, so wie für die Not der Drangsal vorbei ist. Und jetzt ist die Zeit, wo man aufatmet. Also dieser Druck, die Gluthitze ist vorbei. Die Zeit des Hungerns und Dürstens. Ja?
Kann es sein, dass die mitten in der Drangsalszeit, sogar in der großen Drangsalszeit, auf der Erde so eine Phase erleben werden? Also muss sie nicht hungern, muss sie nicht dürsten, nicht zu...
Nein, jetzt sind sie draußen. Jetzt werden sie nicht mehr hungern. Jetzt, sie sind aus der Drangsal gekommen. Jetzt müssen sie nicht mehr hungern, nicht mehr dürsten. Keine Gluthitze mehr.
Ich meine, rein zeitlich sind sie ja noch in der Drangsalszeit.
Nein, sie kommen heraus. Vers 14. Dies sind die, welche aus der großen Drangsal kommen.
Ja klar, aber wo sind wir jetzt denn zeitlich?
Jetzt sind wir genau am Ende der Drangsal.
Ach so, okay.
Nicht wahr? Offenbarung 7 ist eine Einschiebung zwischen das sechste und das siebte Siegel. Wo in der Offenbarung haben wir immer Einschübe, sieben Einschübe in diese Siegel, Posaunen und Schalen. Und die gehen dann jeweils bis zum Ende und kommen wir zurück. Ja? Und darum, er sieht also hier den Schluss der Drangsalszeit, wie sie herauskommen und nun zum Tempel, im Tempel in Jerusalem Gott dienen.
Aber auf der Erde nicht
mehr. Auf der Erde. Auf der Erde.
Ja, dann müsste das zusammenfallen mit der Schlacht von Armageddon oder so zeitlich zumindest in der Nähe liegen.
Nachher, ja. Ja, nachher, ja, ja. Unmittelbar nachher. Und jetzt Vers 17. Das Lamm wird sie weiden und sie leiten zu Quellen der Wasser des Lebens. Da haben wir wieder das Shoeva-Ritual. Die ganze Volksmenge in Jerusalem geht runter mit dem Priester, der die goldene Kanne hat, um das Wasser aus den Quellen, ja, auch hier, zu Quellen der Wasser des Lebens zu holen. Also jetzt ist Freude. Und die ganze Trauer der Vergangenheit ist vorbei. Das illustriert so schön auch das Motto der Hugenotten, die ja jahrzehntelang gelitten haben für ihren Glauben. Und ihr Motto war Post Tenebras Lux. Zu Deutsch.
Nach der Dunkelheit kommt das Licht.
Ja, das gab ihnen Kraft, um durchzuhalten. Ich erinnere an Marie Durand, da in dem Turm in Südfrankreich, wo sie festgehalten war als junges Mädchen. Und sie hat, man kann es noch heute sehen, mit den Nägeln eingeritzt in den Stein, resiste, widerstehen. Aber das war ihre Hoffnung. Jetzt sind wir in der Dunkelheit, aber nachher kommt das Licht. Und so werden auch die aus der Drangsal kommen, aus dieser dunklen Zeit, und dann die Freude in Jerusalem. Das Lamm leitet sie zu Quellen des Wassers des Lebens. Und Gott wischt dann alle Tränen, die sie geweint haben, in der Drangsal ab. Ja.
Das praktische Beginn des tausendjährigen Reiches.
Ganz genau, ganz genau. Ja. Da stehen wir. Also in den Einschüben in der Offenbarung wird oft schon wieder ins tausendjährige Reich vorausgegriffen und dann geht die Chronologie wieder weiter mit den Siegeln und Posaunen. Noch etwas?
Ich hätte eine Frage zu dem tausendjährigen Reich.
Ja, bitte.
Und zwar... Man sagt ja, dass bei der Wiederkunft Jesu Christi, er kommt mit allen seinen Heiligen. Das heißt, es sind die, die letztendlich entrückbar sind,
mit denen kommt er wieder auf die Erde.
Ja.
Und die, wo entrückbarer sind, die haben ja praktisch in der Luft ihren Auferstehungsleib erhalten. Jetzt kommt jetzt der Herr mit diesen Heiligen, mit ihren Auferstehungsleibern auf die Erde, zu den Menschen, die noch ihre natürlichen Leiber haben. Und leben wir dann miteinander, manche mit dem Auferstehungsleib und manche mit dem natürlichen Leib.
Ja, ganz genau.
Und es können aber in der Zeit auch noch Kinder geboren werden, von den Menschen mit dem natürlichen Leib.
Ja.
Und die sterben dann auch wieder. Die sterben.
Ja, aber sie müssten normalerweise nicht, weil im tausendjährigen Reich ist der Tod im Prinzip aufgehoben. Und nur dann, wenn jemand rebelliert gegen die Regierung des Herrn, wird er gerichtet werden. Und darum heißt es in Jesaja 65, dass dann der Jüngling als 100-Jähriger sterben, verflucht werden wird. Also mit 100 ist er immer noch ein Jüngling, weil der Tod ist im Prinzip aufgehoben, aber da, wo jemand rebelliert, kommt er unter das Gericht und tritt der Tod ein.
Aber die Heiligen mit ihren Auferstehungsleibern, die werden sich nicht mehr verheiraten. Und
nein, natürlich nicht.
Die bleiben so, wie sie sind.
Na klar, aber die Beziehung ist ganz normal, genauso wie der Herr als Auferstandener mit den Jüngern 40 Tage gegessen und getrunken hat, mit ihnen gesprochen hat über das Reich Gottes. Und so heißt es in Matthäus 8, Vers 11. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel.
Ist das auf der Erde?
Ja, heißt ja, von Osten und von Westen kommen sie und sie werden mit Abraham, Isaak und Jakob zusammen essen.
Im Reich der Himmel?
Ja, natürlich, Reich der Himmel, das ist das Reich des Messias. So nennt man im Judentum das Reich des Messias, auf Erden nennt man das Reich der Himmel. Malchut Shamayim. Ja, da wird also ein ganz normaler Umgang da sein. Und wenn es heißt, dass die Gemeinde mit Christus herrschen wird, ja, dann werden sie ganz konkret herrschen. Der eine über 10 Städte, der andere über 5, der andere über eine. Und man wird konkret Aufgaben übernehmen in der Regierung, juristische Aufgaben und so weiter. Darum sagt ja Paulus in 1. Korinther 7, ihr könnt nicht, 1. Korinther 6, ihr könnt nicht mal Probleme bei euch in der Gemeinde lösen. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wir werden an der Weltregierung des Herrn teilhaben in der Zukunft, dann sollte man auch jetzt Gemeindeprobleme lösen können. Also es ist sehr konkret. Man darf ja nicht denken, der Auferstehungskörper, der ist ganz konkret, der ist Fleisch und Knochen. Das ist nicht irgendwie etwas Geistiges. Ja.
Nicht gläsern.
Nein, nein. Und ich meine, dass der Herr durch verschlossene Türen gehen konnte, das hat nicht mal zu tun mit der Beschaffenheit des Körpers, sondern das ist Gottes Wunderwerk, genauso wie Petrus konnte auf dem Wasser gehen. Er hat aber einen ganz natürlichen Körper. Aber ein natürlicher Körper kann nicht auf dem Wasser gehen. Aber Gott kann die Gesetze der Physik so ändern, dass es kein Problem ist. Und wir wissen, eine Türe besteht ja aus mehr Zwischenraum als Raum. Ja. Ja, klar. Und wieso kann man durchs Wasser gehen? Die Atome gehen auf die Seite, wenn ich reingehe. Ja? Das ist die Atomstruktur des Wassers ist so, dass wir rein können. Bei der Türe ist es ein bisschen anders, darum können wir nicht rein. Wir müssen die Türe aufmachen. Aber im Prinzip ist es ja physikalisch eine Kleinigkeit, dass man eben doch durch die Tür kann.
Aber Rosche, die Heiligen von 2000 Jahren, das sind ja sehr viele. Wird das nicht ein bisschen enger?
Ja, aber das ist ja das Gleiche mit den Engeln. Engel gibt es so viele. Es heißt ja Tausende mal Tausende, die Gott dienen, Offenbarung 5. Und trotzdem braucht Gott die Engel im Dienst an uns Menschen.
Aber die Engel vermehren sich ja nicht im Gegensatz zu Menschen.
Aber ich meine, die Gemeinde vermehrt sich dann auch nicht mehr.
Dann nicht mehr, aber sie hat sich ja in 2000 Jahren dann vermehrt. Im Gegensatz
und es ist ja so, dass die Gemeinde wird auch im tausendjährigen Reich im Himmel wohnen und auf Erden arbeiten. Und das wird dynamisch sein.
Ach so, da kriegt man auch...
Ja, nein, also so sind nicht immer alle auf Erden. Das ist voll dynamisch. Also die Leute, die denken, ein Christ werden, das ist so langweilig, immer auf einer Wolke Posaune spielen, muss ich sagen. Das ist eure Erfindung. Davon habe ich in der Bibel noch nie was gelesen. Das wird nie langweilig werden. Hat mir mal eine alte Schwester, war ganz besorgt, und ob es langweilig werden wird, habe ich ihr erklärt. Sie war dynamisch wie ein 20-Jährige und darum hatte sie solche Sorgen. Aber konnte ich ihr erklären, es wird nie passiv. Es wird nie passiv, sondern immer aktiv. Und trotzdem die Ruhe im Herrn. Ja? Also diejenigen, die jetzt müde sind, die dürfen sich freuen auf die Ruhe. Und diejenigen, die so aktiv sind und Angst haben vor der Ruhe, die dürfen wissen, es bleibt dynamisch.
Aber das ist doch schon sehr kompliziert, das mit der Folge von dem Ganzen bis zum tausendjährigen Reich.
Ja, natürlich, darum.
Kompliziert.
Darum studieren wir das ganze Jahr, das ganze Leben daran herum, ja?
Ja.
Und jetzt sind wir nur ganz kurz so nebenbei darauf gekommen.
Aber das Schöne ist ja, wir können eigentlich gar nichts falsch machen, wenn wir bekehrt sind. Der Herr wird uns ja nicht fragen, bist du schon bereit für die Entrückung oder willst du erst mitten in der Drangsal entrückt werden? Sondern wenn die Entrückung ist, dann sind wir einfach dabei.
Ja.
Ja, das ist das Schöne, müssen wir gar nicht wissen, sondern das geht automatisch richtig.
Das auf jeden Fall, ja. Gut, also die Zeit ist vorbei. Wir haben zwar zu lange Pause gemacht und jetzt noch länger Überzeit, aber jetzt müssen wir doch zum Schluss kommen.